Ich freue mich, hier zu sein. Und als Sven mich anrief, meinte er, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich komme. Ich habe dich noch nie predigen hören. Es war mal fast so weit, dass ich gepredigt hätte in der Gluckstraße, aber dann kam es doch nicht so dazu, weil ich glaube, es wären dann zwei Gottesdienste in der anderen. Ich hätte nur an einem gekonnt. Und das fand er dann nicht so ganz witzig. Und dann haben wir uns entschieden, doch jemand anderen zu nehmen. Und als er mich dann fragte und ich ihm so da kurz interviewte nach dem Motto, ja, was erwartet ihr denn von mir? Wo steht ihr als Gemeinde? Da sagte er, du hast alle Freiheiten. Jeder Gastprediger hat alle Freiheiten. Er kann machen, was er will. Du kannst zwischen 15 Minuten und 40 Minuten predigen. Das ist bleibt dir überlassen. Ja. Alles kann einfach mal zeigen. Ist alles mal zeigen. Ich denke ungefähr ein Zeitgefühl werde ich schon haben. Und dann wusste ich sofort, worüber ich predigen sollte. Nämlich auf den Punkt gebracht. Darum geht es um David, wie er sich mit Goliath auseinandersetzt, beziehungsweise ihn dann besiegt. Ich hätte auch einen anderen Text haben können, und zwar den, der heute als Predigtext angegeben ist. Und ich hatte aber den Eindruck, ich habe das nochmal überlegt, nochmal gebetet, hatte aber den Eindruck, nein, das ist genau dieser. Warum, weiß ich nicht. Ihr werdet es selber sehen, was es euch bringt. Wir gehen mal auf eine Zeitreise 3000 Jahre zurück. Wenn ihr ganz entspannt sitzt und euch jetzt vorstellt, Wüste, hier und da ein paar Bäume, Schafe und so weiter und so weiter und sind 3000 Jahre zurück. Wir sind nämlich in Israel. Und die Philister sind eingebrochen. Wieder mal in Israel, um Israel einen Krieg anzudrohen, nicht nur, sondern ihn auch zu führen. Und in ihren Reihen haben sie einen Kämpfer, der hochgerüstet ist, der sehr martialisch daherkommt, der allen anderen Soldaten auch in seinem eigenen Volk und seinem eigenen Heer überlegen ist, nämlich den Goliath. Er gilt als unbesiegbar. Er ist eine furchterregende Erscheinung und er kommt immer wieder jeden Tag und ruft, ihr werdet alle noch verspeist werden, ihr werdet alle noch, das ganze Volk Israel wird geschlagen werden und sucht euch jemanden, der gegen mich antritt. Er fordert jemanden auf, gegen ihn anzutreten, aber keiner traut sich. Man nennt das sowas heute psychologische Kriegsführung, was er da macht. Und keiner traut sich. Im Gegenteil, sie nehmen alle Reis aus und nach dem Motto, rette sich, wer kann. Keiner ist in der Lage oder auch willens von dem israelitischen Heer dort gegen ihn anzutreten. Und jetzt kommt David. Er ist von seinem Vater geschickt worden, um zu seinen Brüdern zu gehen, die an der Front sind. Einige davon sind an der Front, um ihn zu essen zu bringen und zu gucken, wie es ihnen geht. Und jetzt kommt er und hört das. Und er sagt sofort, wer ist denn dieser Philister, dieser Heide, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Wer ist es? Und weiter, was soll denn der bekommen, der diesen Philister schlägt? Was für eine Anmaßung würden wir denken, dass der kommt, keiner hat von den hochgerüsteten israelitischen Soldaten die Traute und da kommt dieser kleine David daher und sagt, was soll denn der kriegen? Was soll er bekommen? Und dies wird dem König Saul hinterbracht, dass David sich so ausgedrückt hätte. Und hier setzt jetzt auch der Text ein, der ist etwas länger. Den muss ich ja dann vorlesen. Der steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, Verse 31 bis 50. Und da heißt es folgendes. Als man nun hörte, wie David sich ausgesprochen hatte, hinterbrachte man es dem Saul. Und dieser ließ ihn zu sich kommen. Da sagte David zu Saul, kein Mensch braucht um den da den Mut zu verlieren. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber antwortete ihm, du kannst diesen Philister nicht entgegentreten, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch ein Jüngling und er ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Da entgegnete David dem Saul, dein Knecht hat seinem Vater das Kleinvieh gehütet und wenn da ein Löwe oder ein Bär kam und ein Stück aus der Herde wegtrug, so lief er ihm nach und erschlug ihn und riss es ihn aus dem Rachen und leistete er mir Widerstand, so packte ich ihn bei der Mähne, schlug ihn tot. Löwen so gut wie Bären hat dein Knecht erschlagen. Und diesem Philister, diesem Heiden, soll es ebenso ergehen wie jenen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und dann fuhr David fort, der Herr, der mich aus den Krallen der Löwen und aus den Klauen der Bären errettet hat, der wird mich aus der Hand des Philisters erretten. Da sagte Saul zu David, so geh hin, der Herr wird mit dir sein. Hierauf legte Saul dem David seine Rüstung an, er setzte ihm einen ehernen Helm aufs Haupt und zog ihm einen Panzer an, musste David Sauls Schwert über seinen Waffen abgürten und bemühte sich dann zu gehen, denn er hat es noch nie versucht. Aber er sagte zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin darin nicht gewöhnt. So legte David dann alles wieder an, nahm nur seinen Stecken in die Hand, suchte sich 5 glatte Kieselsteine aus und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Dann nahm er seine Schleuder in die Hand und ging auf die Philister los. Der Philister aber kam näher David heran, während sein Schildträger vor ihm herschritt. Als nun der Philister hinblickte und David sah, verachtete er ihn, weil er noch so jung war. Ein bräunlicher Jüngling von schmuckem Aussehen. Daher rief der Philister dem David zu, bin ich etwa ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Hierauf fluchte der Philister dem David bei seinem Gott und rief dem David zu, komm du nur her zu mir, damit ich dein Fleisch den Vögeln zu fressen gebe und den Tieren des Feldes. David aber erwiderte ihm, du trittst mir mit Schwert und Lanze und Wurfspieß entgegen. Ich aber trete dir entgegen im Namen des Herrn, im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand fallen lassen, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und deinen Leichnam und die Leichen des Philisterheeres werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren des Landes übergeben, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht Schwert und Spieß braucht, um den Sieg zu schaffen, denn der Herr hat die Entscheidung im Kampf und er wird auch euch in unsere Hand geben. Als sich nun der Philister in Bewegung setzte und auf David losging, lief dieser eilends aus der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Dabei ergriff er mit der Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf dem Philister eine Stirn, sodass ihm der Stein in die Stirn eindrang und er vorüber zu Boden fiel. So überwältigte David den Philister mit der Schleuder und dem Stein, bewegte den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Amen. Ich finde, es ist ein gewaltiger Text und da steckt enorm viel drin, sodass es sicherlich nicht eine Predigt reicht, um über diesen ganzen Text was zu sagen. Ich werde mich aber versuchen, in einigen Punkten zu konzentrieren. Folgendes fällt sofort auf. David hört Goliath. Und er nimmt es wahr, was er sagt. Er nimmt es zur Kenntnis. Aber er bleibt nicht bei den Umständen, in denen er sozusagen sagt, oh, dieser Philister und wer soll den denn beschlagen und wer soll den denn schlagen und was soll denn passieren und am besten wir ergeben uns gleich. Nein, er sagt sofort, kein Mensch braucht um den da den Mut zu verlieren. Ist sofort in der Glaubensposition. Und er sagt, er hat Gottes Ehre verletzt. Er bezieht sich nicht auf sich selber, er hat meine Ehre verletzt oder beleidigt unser Volk oder sonst was, sondern er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Er hat Gottes Ehre verletzt. Das ist seine Aussage. Alle anderen haben Reis ausgenommen, das haben wir schon gehört. Aber David will nicht sich selber retten. Er will, dass Gott ihn rettet. Er will, dass Gott Israel rettet, dass er die Chance nicht nur hat, sondern dass es auch tun kann und auch tun will. Und dann wird David, nachdem er das alles so gesagt hat, zu Saul geführt und er versucht, ihn zu warnen und appelliert an seinen Verstand, an seine Vernunft. Du kannst nicht kämpfen. Du bist zu klein noch. Du bist auch ein Jüngling. Du hast das ja gar nicht gelernt, David. Das weißt du doch selber. Also sei doch mal vernünftig. Das hast du doch gar nicht gelernt. Und wiederum spricht David im Glauben. Der Philister hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt und weiter. Gott hat mich oft schon aus den Klauen der Bären errettet und auch aus den Klauen der Löwen Und so, wie er das getan hat, so wird er das auch mit dem Philister tun. Also uns retten aus der Hand der Philister und des Philisters. Und dann tut er etwas, was eigentlich gar nicht Davids Art war oder ist. Er lässt sich tatsächlich überreden, um diese Rüstung anzuziehen, weil Saul ja ihm diese Rüstung angetragen hat. Und damit begibt er sich gewissermaßen auf eine Ebene mit Goliath. Goliath ist gerüstet, David ist gerüstet. Beide sind sie jetzt gerüstet. Und man sollte denken, jetzt haben sie fast Waffengleichheit. Auch wenn David nicht der Krieger ist, Goliath ja, er nicht. Aber sie haben von der Rüstung her fast Waffengleichheit. Wir würden heute sagen, auf Augenhöhe begegnen sie sich. Beide sind jetzt durch Rüstung geschützt. Aber das passt nicht zu David. David ist ein Mann Gottes, wurde er später jedenfalls genannt. Und was hat David gesagt, als er antrat, als er den Philister hörte? Er hat gesagt, der Herr wird mich retten und nicht die Rüstung wird mich retten. Nicht die Sicherheit kommt aus der Rüstung oder aus den Umständen, die ich mir sozusagen zu eigen mache oder die mir zu Pass sind, sondern der Herr, Gott, wird mich retten. Insofern ist es logisch, dass er die Rüstung wieder abgelegt. Und das tut er dann ja auch. Denn wenn er in seine Rüstung gehen würde, in der Rüstung des Saul, dann ging er in eigener Kraft und nicht in der Kraft Gottes und nicht im Glauben darauf, dass Gott ihn rettet und Gott das Volk Israel rettet. Er will also kein Netz und doppelten Boden haben. Er will sich allein auf Gott verlassen. Das ist ja wagemutig, aber auch sehr glaubensstark. Im Grunde, wenn man das zuspitzen will, kann man sagen, die Rüstung, sich die Rüstung anzueignen, die Rüstung anlegen zu lassen, ist eine Handlung des Unglaubens. Eine Handlung des sich sicherfühlens oder des sich selber sicherns. Aber nicht sich auf Gott verlassen in letzter Konsequenz und mit allem, was er hat. David erkennt das und sagt dann eben auch sinngemäß, ich bin daran nicht gewöhnt, ich kann es gar nicht, ich habe es nicht gelernt, also lasse ich das. Weg damit. Und damit hat er wieder seine Position, die er vorhatte. Er hat wieder diese Glaubensposition, mit der er hier angetreten ist. Ich brauche das alles nicht. Ich habe Gott, er ist auf meiner Seite und er wird den Streit führen und er wird uns, mir und uns, den Sieg geben. Das ist sein Denken und das ist sein Reden. Und wir wissen, dass der Glaube das Überzeugtsein ist von Dingen, die man nicht vor Augen sieht, sagt der Hebräerbrief. Und David ruft dann auch dem Philister zu und da spricht er wieder im Glauben. Du trittst mir mit Schwert und Lanze und Wurfspieß entgegen, ich aber trete dir entgegen mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schacht dein Israels, die du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand fallen lassen. Und weiter, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat, und alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht Schwert und Spieß braucht, um den Sieg zu schaffen. Denn der Herr hat die Entscheidung im Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Damit hat er wieder diese Glaubensposition und er hat wieder die Position, dass er weiß, Gott alleine, dem bin ich ausgeliefert und Gott alleine wird es tun. Wenn er es nicht tut, geschieht es nicht, aber Gott wird es tun. Das ist sein fester Überzeugung, das ist sein fester Glaube und so verhält er sich dann auch. Er nimmt seine Hirtentasche, nimmt einen Stein heraus, den er gesammelt hat vorher und schleudert diesen Stein genau zwischen die Augen von Goliath. Punkt genau. Auf den Punkt gebracht. So wie es David auch gesagt hat. Heute werde ich dich erschlagen. Merke, der Glaube bekommt immer das, was er glaubt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist. Wenn es nicht so ist und wenn das in unserem Leben, und ich erlebe das in meinem Leben ja auch oft so, dass ich denke, ich habe geglaubt, aber dann merke ich eben, ja, ich habe geglaubt, aber es ist kein Glaube in dem Sinne gewesen, in der Qualität eines Herzensglaubens, sondern mehr eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist etwas, was noch unterhalb des Glaubens ist. Glaube soll in meiner Liebe geschehen, das ist auch klar, keine Frage. Das ist jetzt aber nicht mein Punkt, sondern Glaube glaubt immer, bekommt immer das, was er glaubt. Da bin ich fest von überzeugt. Und hier kann man das ja auch wieder sehen. Je Jesus hat einmal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Genau das passiert hier. Er trachtet nach dem Reich Gottes. Du hast die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Deswegen wirst du sterben. Nicht, weil du Goliath bist, sondern weil du Gott verhöhnt hast. Deswegen wirst du sterben und deswegen werde ich gegen dich antreten. Das ist Davids Position. Dann wird dir alles andere dazugegeben werden, sagt Jesus dann mit einer Bergpredigt. Heißt, dann wirst du auch alles das bekommen, was du brauchst. Nicht, was du immer gerne hättest, aber was du brauchst. Und das bekommt David hier sehr deutlich. David hat gesiegt, Goliath ist tot, Israel ist befreit. Hier könnte ich meine Predigt beenden. Dann wäre ich gut in der Zeit. Aber so einfach will ich es sonst nicht machen. Denn die Frage, die wir uns stellen als Pastoren immer wieder oder als Prediger, ist ja, was bedeutet das heute für uns? 3000 Jahre, da kann ich nicht mehr viel mit anfangen. Ich kann sagen, tolle Geschichte, toller David. Aber was heißt das für uns? Wie kann ich das runterbrechen auf unsere Zeit, auf unser Leben? Was können wir daraus lernen? Drei Dinge will ich nennen, die sehr tragend sind und auch für uns sehr tragend sein können. Denn die Frage ist ja eben, wie kann ein kleiner Hirte, Hirtenjunge, wie David es ja war damals noch, diesem hochgerüsteten, martialisch daherkommenden Goliath entgegentreten und ihn besiegen? Wie kann das gehen? Ich habe schon einiges angedeutet in der Predigt, aber ich möchte es nochmal präzisieren in drei Punkten. Erstens, David kennt Gott und er lässt sich prägen von ihm. Er ist noch sehr jung, seine Arbeit ist ihm wichtig und er ist dankbar. Er darf Hirte sein. Er darf diese Arbeit tun, diesen Job tun, würden wir heute sagen. Wobei Job ein bisschen abfällig meistens ist, aber hier ist es mehr so ein Dienst, eine Arbeit. Er ist sehr froh, dass er diesen Dienst tun darf, dass sein Vater ihm den angetragen hat und dass Gott da dass er da Gott kennenlernen kann auf diese Weise. Er hat eine gute Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Irgendwann sagt er dann auch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser. Und wenn ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und genau das passiert mit Goliath. Und wenn ich schon wandere im finstern Tal und wenn schon ein Krieger gegen mich anträte, der so martialisch daherkommt und so hochgerüstet ist, fürchte ich kein Unglück, denn Gott ist mit mir. Genau das ist es. Aber das kommt nicht einfach so. Das kommt auch nicht durch ein Fingerschnippen, sondern das ist ein Training. David spürt morgens, wenn die Sonne aufgeht, Licht und Wärme des Tages, die zunimmt. Ich war ein paar Mal in Israel. Das ist ein wunderschönes Land. Wer noch nicht da war, sollte mal hinfahren. Also herrlich. Und er spürt das. Er sieht abends den wunderschönen Sternenhimmel. Und das alles hat sein Vater gemacht. Er hat ihn vielleicht auch nicht Vater genannt damals, aber Gott. Das hat alles sein Gott gemacht. Das ist alles von ihm. Und wenn er gegen einen Bären antrat, der einen Schaf rauben wollte, oder gegen einen Löwen, war Gott auf seiner Seite, der ihm die Kraft gab, diesen Löwen zu besiegen. Er sieht das. Er sieht, wie die Tiere wachsen, wie sie gedeihen. Und er preist Gott täglich, stündlich, minütlich. Das ist, sein Herz ist voll. Sein Herz ist voll von der Liebe zu Gott. Sein Herz ist voll von Dankbarkeit und Lobpreis. Er geht abends mit dem Gedanken zu Bett und steht morgens mit dem Gedanken an Gott auf. Und sozusagen eine Du-und-Du-Beziehung. Es gibt da nichts dazwischen. Und er hört den Herzschlag. Immer wieder den Herzschlag seines Gottes. So nah ist er bei ihm. Ein Lebensstil des Preisens, ein Lebensstil des Lobpreises, ein Lebensstil des Dankens. Er hat eine Beziehung und ist im Kleinen treu, auch wenn er vielleicht irgendwann größere Dinge tun wird. Das weiß er nicht, ob das kommt. Er ist mit dem zufrieden erstmal und ist in dem total treu, was er tun darf, nämlich die Herde zu führen und für die Herde da zu sein und die grüne Weide zu suchen und so weiter und so weiter. Er ist glücklich. Er ist einfach glücklich. Und das ist die Qualität, die in David herangewachsen ist, als er gegen den Goliath antritt. Merke, nicht die Glücklichen sind dankbar, aber die Dankbaren sind glücklich. Es ist ein Qualitätsunterschied. ist immer die Frage, wie sehen wir die Dinge? Zweitens, David trainiert seinen Geist und seinen Verstand. Ich habe schon erwähnt vorhin, Training ist Übung. Wir in der Lebensschule hacken immer wieder auch dieses Training. Deswegen fahren wir auch 14 Tage nach Norwegen, um dieses Trainingslager, um Dinge einzuüben oder zu vertiefen und so weiter und so weiter. Und vieles passiert da eben, was wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Und in diesem Jahr haben wir wieder ein Team, das so heterogen ist wie wahrscheinlich noch nie vorher. Und ich denke manchmal, Herr, am liebsten würde ich da Reis ausnehmen, aber ich merke, wie Gott da drin steckt und wie Gott Gnade gibt und wie Gott treu ist und wie Gott über Bitten und Verstehen hinausgibt. Und das ist immer das, was mein Herz immer zum Klingen bringt, dass Gott über Bitten und Verstehen hinausgibt und Dinge tut, die über unseren Verstand, über unser Begreifen und über unser Verstehen hinausgehen und die wir oft auch gar nicht uns vorstellen können. Ich deute das hier nur an. Training ist Übung. Von nichts kommt nichts. Das gilt geistlich, das gilt natürlich auch in unserem Berufsleben und im Alltag. Von nichts kommt nichts. Es geht nicht einfach durch ein Fingerschnippen. Es geht auch nicht dadurch, dass ich mich aufs Sofa setze und einfach alles denke, lass den Gott mal einen guten Mann sein lassen oder so. Das heißt nicht, dass ich machen muss. Das geht auch nicht um Anstrengung, sondern es geht einfach darum, dass ich dranbleibe in den Dingen, die Gott mir sozusagen vor die Füße legt und die er mir anträgt. Und vielleicht werden es dann später mehr. Er übt einen Lebensstil ein des Dankens, des Lobpreisens, einen richtigen Lebensstil, des Glaubens auch. Und da hat er viele Gelegenheiten. Ich habe ja viele genannt schon mit den Tieren, die er dann besiegt und so weiter und so weiter. Für uns heißt das, Gottes Wort lesen, meditieren und es aneignen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ja, Bibel lesen, nee, muss das sein? Das geht doch auch anders. Ich kann doch auch Gott so hören, einfach so, dass er so zu mir redet. Ja, ich kann Gott auch so hören, dass er zu mir redet. Aber woran messe ich denn das, ob das, was ich da so höre, ob das Gottes Wort ist oder nicht? Ob es in seinem Sinne ist oder nicht? Doch nur daran, dass ich mein Wort habe, sein Wort habe. Und das ist ganz, ganz wichtig und ich werde nie müde, das immer wieder zu betonen, weil Gottes Wort ist unser Lebenselixier, das wir brauchen. Und dieses Wort zu lesen, das zu meditieren, meditieren heißt darüber nachsinnen, an sich das aneignen. Ihn selber preisen, du kannst CDs hören, du kannst DVDs hören, das ist auch wichtig und gut und richtig und Predigten nachhören und so weiter und so fort. Aber Gott selber preisen mit deinen eigenen Worten, aus deinem eigenen Herzen ist noch was anderes. Du kannst damit einstimmen, okay, aber ihn selber preisen mit deinen eigenen Worten, ohne dass irgendwas anderes um dich herum ist, an Geräuschkulisse, ist noch was anderes, hat noch eine andere Qualität. Probier es mal aus. Und predige dir selber. Predige dir selber, was Gott alles schon getan hat in deinem Leben. Woraus er dich rausgerettet hat, was er alles schon verändert hat in deinem Leben. Guck dir das an, was er schon getan hat, nicht was er noch tun sollte und bleibe nicht bei dem, was vielleicht noch alles fehlt. Das bringt dich sofort auf die andere Ebene. Sondern bleibe bei dem, was Gott schon getan hat in deinem Leben und was alles schon da ist. Und preise ihn um seinetwillen. Gib Zeugnis von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von der Rettung und, wo immer du bist. Und so trainierst du nämlich bewusst und auch zum Teil unbewusst deinen Geist. Es ist ein Geheimnis, was mit uns passiert, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Das macht etwas mit unserem Geist, das macht etwas mit unserem Herzen, das baut Glauben auf. Und wenn wir Zeugnis hören von anderen Leuten, dann baut es Glauben auf. Ich weiß noch, als ich ganz junger Christ war, in der Petrikirche, damals bin ich zum Glauben gekommen mit meiner Frau 1981 im Herbst seiner Zeit bei Wolfram. Und insofern bin ich also von Anfang an dabei, habe auch dann Ansgar mitgegründet und so weiter, war Verwaltungsleiter in Petri eine Zeit. Und als ich dort zum Glauben kam, weiß ich noch, ich war der zweite Gottesdienst, in dem ich dort war, im sogenannten charismatischen Gottesdienst abends um 19 Uhr. Da stellte sich dann abends jemand hin vorne und sagte, ich habe eine meiner Kontaktlinsen verloren im hohen Gras. Und dann habe ich die Losung aufgeschlagen und habe gelesen, suchet, so werdet ihr finden. Im hohen Gras. Suchet, so werdet ihr finden. Und ich habe sie gefunden, sagte er. Was meint ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich habe plötzlich eine Sehnsucht gekriegt, sowas auch zu erleben. Nicht, dass ich Kontaktlinsen trage, darum geht es jetzt gar nicht. Und dass ich im hohen Gras sie suchen muss, darum geht es auch nicht. Aber zu erleben, dass ich diesen Gott kennenlerne. Und es gab andere Zeugnisse, die ich gehört habe, wo es einmal eine tiefe Sehnsucht hatte, das will ich auch, da will ich hin. Da will ich dabei sein. Und es hat Glauben aufgebaut. Und nicht nur die Petrizeit, sondern überhaupt, wenn du anfängst, dein Leben anderen zu erzählen, von deinem Leben, was Gott schon getan hat in deinem Leben, was meinst du, wie das Glauben aufbaut? In dir selber. Bei dem anderen auch, aber auch in dir selber. Das ist ganz, ganz wichtig. So trainierst du deinen Geist und dein Herz und trainierst dich selbst sozusagen und lässt dich prägen durch Gott und durch sein Wort. Sein Denken aus dem Wort Gottes heraus, aus der Bibel heraus, sein Denken wird dann dein Denken. Immer mehr. Du wirst sowas wie ein Frühwarnsystem haben, wo du sofort merkst, aha, wenn da jemand mir was erzählt, das ist nicht ganz koscher, da ist es nicht so ganz, weil das ist nicht Gottes Art, wie er mit Menschen umgeht. Da könnt ihr euch auch Dinge reden, aber erzählen, dazu habe ich aber jetzt die Zeit nicht, die wir da erlebt haben. Und drittens, David weicht keinen Herausforderungen aus. Er sagt hier selber im Gespräch mit Saul, dein Knecht hat seinem Vater das Kleinvieh gehütet. Wenn da ein Löwe oder ein Bär kam und ein Stück aus der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und er schlug ihn und riss es ihm aus dem Rachen, leistete mir aber Widerstand, so packte ich in einer Mähne und schlug ihn tot. Löwen so gut wie Bären hat dein Knecht erschlagen. Nun können wir natürlich sagen, gut, dass wir hier keine Löwen und keine Bären haben. Meine Bären mögen irgendwann wieder in Deutschland sein, das weiß ich nicht, Wölfe gibt es ja schon. Kann sein, aber letztlich werden sie wohl nicht in Hamburg sein, nehme ich an. Abgesehen davon, die Frage des Tierschutzes, die will ich hier auch nicht gerade anreißen. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Tiere, Löwen, Bären oder sonst was, Wölfe. Es geht hier darum, dass wir Herausforderungen brauchen in unserem Leben. Wir brauchen sie. Ohne Herausforderungen kannst du nicht wachsen. Frag mal den Sportler, frag mal die Pianisten oder irgendwelche Künstler, was sie für Herausforderungen haben und ob sie sie brauchen oder nicht. Und manche scheitern, weil sie Herausforderungen aus dem Weg gehen. Aber wir brauchen auch als Christen und gerade als Christen Herausforderungen, weil wir daran wachsen können, weil wir uns messen lassen können, wo wir schon hingekommen sind, was alles schon unter unseren Füßen ist, in Anführungszeichen. Und so lernen wir zu überwinden. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, nicht jedes Problem vom Teufel zu sehen oder sozusagen an Verzweifeln an dem Problem, sondern dass wir sehen können, wir können in der Kraft Gottes Probleme überwinden. Denn Jesus ist unser Problemlöser und wir müssen nicht die Probleme meditieren. Wenn wir anfangen, die Probleme zu meditieren, werden sie immer größer. Denn werden sie immer größer und bekommen Macht über uns, in unserem Denken. Und das ist entscheidend. Aber wenn wir anfangen, die Probleme wahrzunehmen, wie David auch diesen Goliath ja wahrgenommen hat am Anfang, er hat ihn ja wahrgenommen, aber hat ihn nicht meditiert. Auch nicht die Kraft oder die martialische Art, wie er daherkam, diese Fluchen von dem Goliath, das hat er nicht meditiert, sondern er hat sofort eine Position eingenommen, aus Gottes Wort könnte man heute sagen, aus Gottes Art, wie er mit Dingen umgeht. Und so lernen wir zu überwinden. Wir lernen die Treue Gottes kennen, wir lernen ihn und mehr kennen und so wächst unser Glaube nach und nach. Das ist ein Trainingsprozess. Und ich nenne persönlich immer Gottes Herausforderung seine Schulungsinstrumente, die er uns sozusagen anträgt, die er uns gibt, die wir sozusagen auch lernen, wo wir auch lernen, mit denen umzugehen. Ich glaube, dass wir sie brauchen. Ich habe eine Menge Herausforderungen gehabt. Manche waren schwierig, manche nicht ganz so schwierig und manchen wäre ich am liebsten aus dem Weg gegangen, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, dann, wenn ich nichts mehr wusste, nichts mehr konnte, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, war Gott am stärksten, weil dann alles kann, solange ich noch selber die Dinge mache, siehe Rüstung, die David angezogen hätte, kann das Ergebnis höchstens halb sein und nicht das, was Gott eigentlich tun will. Da, wo du nichts tun kannst, wo du wirklich am Ende bist, wo du ausgeliefert bist, nämlich Gott ausgeliefert bist, da kann Gott alles tun und er tut auch alles, weil sie seine geliebten Kinder sind, tut er alles. Natürlich, er lässt ja unser Kind, seine Kinder da nicht irgendwo hängen oder im Stich nach dem Motto, sieh mal zu, wie du fertig wirst. Nein, er ist unser geliebter Vater, der für uns sorgt und der für uns da ist und uns alles gibt, was wir brauchen. Jesus hat es gesagt in der Bergpredigt, euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Er weiß es. Und er gibt es uns viel zu gerne, aber wir lassen es manchmal nicht zu oder oft nicht zu, weil wir denken, wir können das ja selber. Und damit sagen wir, wir können es besser. Aber Gott kann es besser. Er weiß alles, er kann alles und er macht keine Fehler. Mein Vater macht keine Fehler, niemals. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt und gerade in Schwierigkeiten, dass ich meinem Vater bedingungslos vertrauen kann. Bedingungslos heißt wirklich bedingungslos. Ich bin bedingungslos geliebt, wie ihr alle hier. Jeder ist bedingungslos geliebt und da gibt es keine Einschränkungen. Und so kannst du lernen, auch ihm bedingungslos zu vertrauen. Und ich sage dann, ja, du hast immer recht. Ich verstehe nicht alles, muss ich auch nicht. Aber du weißt, was richtig ist und du weißt, was dran ist und du hast immer recht. Das heißt nicht, dass ich passiv bin, im Gegenteil. Aber das heißt, Gott hat das letzte Wort. Und was das Überwinden angeht, möchte ich euch noch einen Merksatz mitgeben. Gott gibt uns nicht die Kraft, um zu überwinden, sondern indem wir überwinden. Dieses kleine Wort macht den Unterschied. Indem wir uns bewegen, indem wir aktiv werden, indem wir ihm glauben, gibt er uns die Kraft. Nicht, indem ich sage, oh Herr, jetzt gib mir doch mal die Kraft, ich bin so kraftlos. Da passiert gar nichts. Indem ich mich bewege, indem ich sage, Herr, du hast recht. Und jetzt gehe ich auf das zu, was du mir angetragen hast. Egal, ob ich Angst habe oder nicht. Natürlich kann ich auch Angst haben. Ist auch nicht schlimm. Aber wenn, indem ich mich bewege, gibt Gott die Kraft. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum. Und das ist ein Zitat von Oswald Chambers, den kennen vielleicht einige von euch, ein Bibellehrer aus Schottland, der leider viel zu früh verstorben ist. Und damit komme ich jetzt langsam zum Schluss. David kann den Riesen Goliath besiegen, weil Gott mit ihm ist. Aber er verlässt sich nicht auf seine Waffen, nicht auf die Waffen von Saul, sondern er verlässt sich allein auf Gott. Er lebt im Glauben und er hat gelernt, betone, gelernt, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Er kommt nicht da einfach hin und sagt, ja, ich glaube und ich mache es mal und Philister wird geschlagen, sondern er hat es gelernt, dadurch, dass Gott ihm immer beistand, bei den Löwen, bei den Bären oder was immer da sonst kam in seine Herde, dass Gott ihm dabei stand. Das hat er gelernt, dass er auch jetzt treu sein wird und auch treu sein wird und nicht nur kann, sondern auch wird. Er hat gelernt, ihm zu glauben. David schleudert den Stein, das ist richtig. Das stimmt. Das sehen wir ja auch in dieser Begebenheit. Aber Gott, und das ist für mich ganz wichtig, Gott lenkt den Stein punktgenau ins Ziel. Denn David, der Goliath, hätte sich ja bücken können oder einen Ausfallschritt machen, dann wäre der Stein woanders hingeflogen. Aber genau in dem Moment, wo David den Stein schleudert, trifft er ihn, Goliath, mitten zwischen die Augen. Und das ist punktgenau, das heißt, Gott lenkt diesen Stein. Nicht David hat ihn gelenkt, sondern Gott lenkt ihn. David hat ihn geschleudert und Gott hat ihn gelenkt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und so macht es Gott auch heute. Er ist mit dir, er ist mit uns. Ohne ihn können wir nichts tun, das hat Jesus ja gesagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und so, das kennt ihr ja alle. Wichtig ist aber auch, dass wir bedenken, dass Gott den Stein gelenkt hat und ins Ziel gebracht hat, aber David hat ihn geschleudert. Das habe ich ihm schon gesagt. David hat ihn geschleudert, nicht Gott hat ihn geschleudert. Nicht Gott hat David den Stein weggenommen und sagt, jetzt schleudere ich mal eben selber. Sondern er hat David schleudern lassen und Gott hat den Stein ins Ziel gelenkt. Das heißt also, es gibt eine Kooperation zwischen ihm und uns. Und das wissen wir ja auch alle. Ich wollte es nochmal sagen. Ohne Gott geht es nicht. Aber ohne uns geht es ihm auch nicht. Ohne dich und mich geht es ihm auch nicht. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was er damals getan hat, kann er heute tun. Auch wenn wir nicht mit einem Goliath in dem Sinne zu tun haben, aber mit Problemen. Und jedes Problem kannst du so angehen, egal wie es heißt. Egal was es ist. Er wird dich in Herausforderungen hineinstellen. Aber er wird dich, das sagt sein Wort auch, niemals überfordern. Ich sage immer, er fordert dich heraus. Und das finde ich richtig und das finde ich gut. Und jeder hat seine eigene Herausforderung. Und immer wieder andere auch. Aber er fordert dich heraus, aber er überfordert dich niemals. Er ist dein liebender Vater, der dich nicht überfordert. Niemals. Und das hat er hier auch nicht getan. Vertraue ihm, glaube ihm einfach nur. In Jesu Namen kannst du auch deine Goliaths, wie immer sie heißen, auch besiegen. Deine Probleme. In Jesu Namen kannst du das. In Gottes Kraft. Fang damit einfach nur an. Glaube ihm und trau dich. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier haltet, ob ihr am Schluss betet, nach der Predigt oder nicht oder doch. Okay, danke. Vater, ich danke dir dafür, dass du dieser wunderbare Vater bist. Und dass du uns Gestalten in die Bibel gestellt hast, an der wir etwas lernen können, an denen wir lernen können und von denen wir lernen können. Und ja, wir wissen auch, dass David ja noch ganz andere Situationen in seinem Leben hatte, wo er auch in Sünde fiel und trotzdem hast du ihn nicht fallen lassen. Er ist umgekehrt, aber du hast ihn nicht fallen lassen, auch weil du ihn einfach lieb gehabt hast und weil du gesagt hast, er ist mein geliebter Sohn und weil du gesagt hast, er ist ein Mann Gottes, er ist ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann nach meinem Wohlgefallen. Und Herr, das sind wir alle hier. Keiner ist vorgezogen, keiner ist irgendwie dein Liebling, sondern alle sind wir gleich und alle sind wir deine Kinder. Und ich bitte dich, dass wir das immer mehr sehen und erleben und glauben können, dass wir deine Kinder sind und dass wir bedingungslos geliebt sind. Nicht, weil wir toll sind, weil wir tolle Leistungen bringen oder besonders gut entwickeln, sondern weil wir einfach geliebt sind und weil du uns liebst und weil die Liebe von dir kommt. Dagegen können wir gar nichts machen. Du liebst jeden Menschen. Und ich danke dir dafür, dass du Liebe bist, Vater. Und dass du aus Liebe auch diesen Goliath geschlagen hast durch David, dass du ihn da benutzt hast. Und dass du auch Liebe heute uns benutzt, Dinge zu tun oder Dinge zu erleben, die wir uns vielleicht nie vorstellen konnten. Ich bitte dich, dass du uns in Herausforderungen hineinstellst und dass du uns nichts ersparst, Vater, von den Dingen, die wir brauchen, um zu den Männern und Frauen zu werden, wie du uns gedacht hast. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir kennen, was wir haben, uns einrichten, sondern dass du uns herausfordern lassen von dir und durch dich. Und einfach sehen, dass du auch in den Herausforderungen, gerade dann in den Herausforderungen, da bist und treu bist und mit uns bist. Danke, dass du unser Vater bist. Einen besseren gibt es nicht. Aber, lieber Vater, danke. Amen.